Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Agile und OKR Coach bei Hello Agile. Und das heutige Thema, der ultimative OKR Leitfaden. Alles, was du wissen musst, um OKRs erfolgreich einzuführen und umzusetzen. Hallo und herzlich willkommen, Hanna Nagel.
Hi, schön hier zu sein.
Bevor wir in das heutige Gespräch starten und du das erste Mal hier mit dabei bist oder bereits viele Learnings aus den letzten Gesprächen mitnehmen konntest, dann habe ich eine kleine Bitte an dich. Nimm dir eine Sekunde Zeit und klicke auf den Folgen-Button, denn so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du diese Folge oder den Podcast mit einer Kollegin oder einem Kollegen teilst. Denn so sorgst du dafür, dass noch mehr Personen von diesem Wissen profitieren und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und nun zum heutigen Gespräch. Hanna, es freut mich extrem, dass du dir ein paar Minuten Zeit genommen hast. Und bevor wir gleich über dieses sehr spannende Thema sprechen, mit dem sich auch extrem viele Unternehmen aktuell auseinandersetzen, erzähl gerne mal. Ich habe jetzt erzählt, du bist Agile und OKR Coach bei Hello Agile. Was machst du da genau und was macht auch Hello Agile genau?
Loaded question. Was mache ich da genau? Ich stelle ganz kurz gerne Hello Agile einmal vor. Wir sind ein kleines Unternehmen, was in Wiesbaden sitzt und haben uns die Vision geschrieben, dass jeder gerne zur Arbeit geht. Und wir glauben, dass agile Methoden da ein sehr, sehr gutes Mittel für sind. Und deswegen ist unsere Mission, möglichst vielen Leuten agile Methodik und also agile Frameworks, agile Methodiken an die Hand zu geben. Und das machen wir mit Lego Serious Play, mit Scrum Bun, mit OKR. Alles, was das Herz da zu bieten hat, beziehungsweise bedürft. Und genau, ich bin dabei OKR-Coach. Natürlich Agile Coach immer auch, weil sobald du irgendwas an agilen Frameworks einführst, du immer auch eine agile Transformation ansetzt und ins Rollen bringst. Und deswegen musst du das natürlich auch begleiten können und ein agiles Mindset schaffen können. Genau, deswegen, den Part gibt es auf jeden Fall auch. Genau, und ich als OKR-Coach gebe Trainings in OKR. Ich führe OKR bei Unternehmen ein, helfe existierenden OKR-Frameworks und Coaches, die das Ganze begleiten, intern bei Unternehmen, ein bisschen das auf eine bessere Spur zu bringen, wenn sie sagen, hey, wir haben es probiert, selber einzuführen, hat nicht so ganz geklappt. Kannst du mal drauf gucken, ne? Genau, das machen wir so und das mache ich so. Kurz zu mir, ich habe tatsächlich einen Background eher so in der Personalrichtung. Ich habe im Employer Branding angefangen, war bei einer Personalberatung und habe, würde ich sagen, eher Leuten einen neuen Job gegeben, von dem ich sehr, sehr überzeugt war und wo ich dachte, dass sie drin aufgehen können. Jetzt würde ich sagen, mache ich es ein bisschen andersrum. Ich sorge dafür, dass die Leute in dem Job, den sie schon haben, aufgehen können.
Sehr, sehr spannend. Und wir steigen da jetzt am besten gleich ein. Wir haben jetzt schon, ich glaube, 10-mal erwähnt, OKR, OKR, OKR. Was versteht man denn überhaupt darunter?
OKR steht erstmal für Objectives und Key Results. Und es ist ein agiles Framework, was man manchmal als den großen Bruder von Scrum bezeichnet. Das heißt, es ist auf der einen Seite eine ganz, ganz klare Logik vom Prozess her, hat bestimmte Events, die dazugehören. Man hat auch ein Planning, ein Weekly, ein Review und ein Retro. Man arbeitet in Zyklen von 3 Monaten typischerweise. Und das ist aber neben dem Prozess auch natürlich ein gewisses Mindset. Wie gesagt, das agile Mindset. Und ohne das funktioniert es definitiv gar nicht. Und als drittes ist es aber für Formulierung von Zielen, weil Objectives eine besondere Art von Zielen sind, wie man sie formuliert und Key Results im Prinzip die Actionable Items darunter sind, wie man tatsächlich diese Ziele eben auch erreichen möchte. Genau, insofern würde ich sagen, OKR besteht aus 3 Säulen. Das ist einmal der Prozess, das Mindset und die Regeln für die Formulierung.
Und gib uns da gleich jetzt mal so einen Einblick. Jetzt stellen wir uns Folgendes vor, ein Unternehmen beschäftigt sich mit dem Thema und denkt darüber nach, dass sie OKRs einführen. Warum sollten Unternehmen überhaupt OKRs einführen? Was beobachtest du da, was so der ausschlaggebende Grund ist, warum sie es dann einführen?
Genau, ein Punkt, der noch relativ wichtig vielleicht für das grundsätzliche Verständnis ist, ist, OKR ist ein Instrument, mit dem man eine Strategie in den Alltag übersetzt. Ja. Das heißt, typischerweise kommen Unternehmen tatsächlich auf uns zu und sagen, hey, entweder wir haben gerade eine neue Strategie entwickelt und wir haben jetzt überhaupt keinen Plan, wie wir die tatsächlich runterbrechen und wie Leute die auch umsetzen. Wir haben die jetzt schon 10-mal erzählt und irgendwie tut niemand was und nichts passiert damit. Und dann kann OKR dann sehr, sehr, sehr gutes Werkzeug sein, um eben die Strategie auch tatsächlich für jedes Team einzeln runterzubrechen. Was bedeutet das für das Team? Wie kann das Team sich einbringen? Und wie wird daraus ein großes Ganzes? Ne? Das heißt, es ist eine Art, Ziele runterzubrechen. Und mit dieser Aufgabe werden wir manchmal betraut, wenn also die Strategie schon existiert. Auf der anderen Seite gibt es häufig Unternehmen, die sagen, uns fehlt irgendwie das Alignment, alle möglichen Abteilungen machen irgendwie, verfolgen so ein bisschen unterschiedliche Ziele. Wir merken, dass wir teilweise Sachen doppelt und dreifach im Unternehmen entwickeln und uns fehlt die Transparenz und das Alignment. Dann ist dafür auch OKR ein sehr, sehr gutes Instrument. Und teilweise kommen Unternehmen auch zu uns und sagen, uns fehlt komplett der Fokus. Wir arbeiten an 10 Baustellen gleichzeitig oder noch viel, viel mehr und erreichen irgendwie nichts.
Und Hanna, du hast gerade etwas Spannendes angesprochen, und zwar das Thema Strategie in den Alltag umsetzen. Wie versteht es wirklich jeder? Ich habe vor kurzem auch mit einem CEO über Change Management gesprochen und er hat ein interessantes Zitat, das ich jetzt gerne wiedergeben möchte, erwähnt. Er hat gesagt, denke wie die wenigsten und sprich wie die meisten. Das heißt, es geht darum, einzigartig oder besonders zu denken, aber um dann dieses Einzigartige zu übersetzen, musst du so sprechen, dass es jeder versteht. Und deswegen gehen wir mal in diese Situation rein. Wir haben jetzt verstanden, dass wir OKRs einführen möchten, aber wie sieht dieser erste Schritt aus, dass man von der Strategie ableiten kann, was jetzt für den Einzelnen wichtig ist?
Genau, das allererste, wichtigste bei einer OKR-Einführung ist zu verstehen, warum wir OKR einführen. Weil es nie ein Selbstzweck ist. Ne? Du darfst es auf keinen Fall einführen, nur weil es irgendwie der nächste fancy Management-Shit ist, sondern du brauchst einen sinnvollen Grund. Und den müssen alle erkennen und verstehen. Das heißt, wir fangen tatsächlich typischerweise sogar damit an, erstmal die Hypothese, mit der Führungskräfte, die uns engagiert haben, auf uns zukommen, zu vertesten. Und tatsächlich zu gucken, sind die Schmerzen, die die Führungskräfte sehen, auch tatsächlich die, die die Teams erkennen? Wenn nicht, dann versuchen wir das also an der Stelle schon mal übereinander zu bringen und zu spiegeln. Eigentlich existieren eher die und die Painpoints unten und lass uns da mal drüber sprechen, wie wir da dran gehen können. Genau, das heißt, das Warum ist so der erste Punkt.
Bleiben wir da ganz kurz stehen. Du hast gesagt, dass ihr es testet, ob sie überhaupt die richtigen Gedanken haben. Wie testet ihr das konkret?
Mit Interviews. Also wir haben so eine kurze Auditphase am Anfang von einer OKR-Einführung und da machen wir tatsächlich Interviews mit, die also über das ganze Unternehmen, über alle Hierarchieebenen und Teams verbreitet, genau, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wo stehen die gerade, auch gerade vom agilen Mindset her.
Und wenn wir uns jetzt vorstellen, ihr führt diese Interviews durch, welche Fragen stellt ihr da konkret und nach welchen Kriterien beurteilt ihr dann diese Interviews?
Wir stellen Fragen einmal tatsächlich zur Strategie, ob die Person die Strategie des Unternehmens gerade kennt, ob die Person die Vision des Unternehmens kennt. Damit kriegen wir schon mal ein ganz gutes Gefühl auch dafür, wie gut die Kommunikation der Strategie war, ne? Oder ob sowas teilweise auch überhaupt existiert. Dann fragen wir nach, wie Entscheidungen getroffen werden, wie sich so der Arbeitsalltag aufbaut, ob es bestimmte Zyklen gibt im Verlauf des Jahres, wo man sagt, okay, der Zyklus ist immer super, super voll, der ist super leer. Um einfach so ein bisschen zu verstehen, wie nimmt die Person ihren Arbeitsalltag wahr sozusagen. Dann stellen wir noch so ein paar Fragen, wo man so ein bisschen mehr darauf abzielt. Okay, wie reagiert ihr denn, wenn was Neues eingeführt wird? Wie alt ist euer Team im Durchschnitt? Wie alt ist es im Kopf? Das funktioniert wunderbar, das zu fragen, weil die Leute immer wissen, worauf man hinaus will. Genau, und dann einfach auch anhand der Antworten kriegen wir schon ein ganz gutes Gefühl dafür, was das für ein Team ist und genau, was die so für Painpoints haben.
Und du hast auch angesprochen, dass es wirklich wichtig ist, dass man diese Interviews nicht nur jetzt mit dem Management oder mit dem C-Level führt, sondern wirklich auf allen Ebenen.
Ja, unbedingt, ja. Allein auch tatsächlich, damit wir so ein bisschen schon raushören können, wo sind mögliche Multiplikatoren. Da sagen wir auch das erste Mal, hey, pass auf, wir überlegen, OKR bei euch einzuführen und wollen einfach mal ne, das und das. Erklären ganz, ganz kurz in zwei Sätzen, was es ist. Und da merkt man auch schon ganz gut, ob die Person, mit der wir gerade sprechen, damit resoniert. Oder ob vielleicht sie sagen kann, hey, ich glaube, wir haben da ein, zwei im Team, die da richtig drauf abgehen werden, der Rest nicht so. Das heißt, wir kriegen da auch schon ein ganz gutes Gefühl dafür, wer ist möglicherweise Multiplikator und welche Teams sollten wir vielleicht erst später im Prozess einbinden, weil die eher dagegen sind.
Und jetzt stellen wir uns vor, jetzt haben wir diese Interviews geführt. Was passiert nach den Interviews?
Genau, der nächste wichtige Schritt ist die Befähigung. Ganz kurz zurück, wir müssen auf jeden Fall einmal mit den Führungskräften gesprochen haben. Das passiert entweder, wenn wir die Interviews durchführen, ne, nach den Interviews, um einmal zu spiegeln, passte das, was ihr gedachtet? Und aber auch, um den Führungskräften einmal klarzumachen, was passiert, wenn wir OKR einführen? Was ist eure Rolle? Was ist eure Verantwortung? Was fordern wir von euch und inwiefern könnt ihr uns dabei unterstützen? Das heißt, an der Stelle brauchen wir einmal ein Mandat auch von den Führungskräften und das Commitment, dass sie Bock haben, das tatsächlich zu probieren. Weil wenn uns die Führungskräfte sich in den Weg stellen, dann macht's das einfach deutlich schwieriger, sagen wir so. Und am schlimmsten ist es, wenn die Führungskraft irgendwie nicht überzeugt ist, aber das Team voll Bock hat und wir dann einfach da genau clashen. Deswegen genau nach den Interviews die Führungskräfte auf jeden Fall abholen und Mandat und Commitment sichern. Und dann gehen wir in die Befähigung. Das heißt, da machen wir dann, finden wir raus, welche Teams die ersten Pilotteams sein sollten. Das heißt, wo Teams sind, die wirklich Bock drauf haben, was Neues ausprobieren, wo wir vielleicht auch thematisch sicherstellen können, dass da gerade schon gute Beispiel-Cases sozusagen sind, einfach Themen, die wertvoll als OKR verwendet werden könnten. Und dann befähigen wir die. Das heißt, 1,5 bis 2 Tage Training für jedes Team, was wir einbeziehen. Am Anfang starten wir immer nur so mit 2, 3 Teams, ja, um genügend Fehler machen zu können sozusagen, aber nicht zu viele auf einmal. Weil der erste Testlauf, also der erste Zyklus mit den Pilotteams immer die Phase ist, wo wir so in 80% der Probleme reinrennen, die wir insgesamt haben werden mit OKR in dem Unternehmen. Das heißt, da brauchen wir Leute, die Bock drauf haben, die kein Problem damit haben, wenn irgendwas schief läuft und die einfach trotzdem am Ball bleiben und nichts Negatives davon berichten. Ne? Genau.
Du hast angesprochen, dass es wichtig ist, die Abteilung zu wählen, wo gute Beispielcases für OKR sind. Was sind gute Beispielcases?
Das sind Themen, die, also ganz allgemein gesprochen, Themen, die kompliziert oder komplex sind. Wir sprechen da immer über das Kier-Nevin-Modell oder das Cynefin. Man ist sich nicht ganz, ganz sicher, wie man es ausspricht, aber es ist auf jeden Fall ein walisisches Modell, was im Prinzip das Ursache-Wirkungsprinzip in verschiedenen Umfeldern in 4 verschiedene Kategorien einordnet, in einfach, kompliziert, komplex und chaotisch. Und einfache Themen, also Sachen, die wir wirklich verstanden haben, Tagesgeschäft, wo wir 100% wissen, was wir tun und was in welchem Fehlerfall auch wir reagieren müssen und so weiter, die brauchen wir nicht jetzt plötzlich komplett umstrukturieren und mit OKR eindenken. Im Gegensatz dazu brauchen wir auch nicht mit chaotischen Sachen kommen. Wenn ich in einem chaotischen Thema bin, dann habe ich noch viel, viel, viel zu wenig Verständnis dafür, wie ich an ein Ziel komme. Das heißt, was ich machen muss, um bestimmte Dinge zu erreichen, weil ich einfach das Ursache-Wirkungsprinzip noch nicht ganz verstanden habe. Deswegen brauche ich eher komplizierte und komplexe Themen. Das heißt, Sachen, wo ich schon ein ganz gutes Verständnis habe, aber wo ich vielleicht nicht 100% sicher bin, ob das, was ich glaube, was funktioniert, auch tatsächlich funktioniert. Wir vergleichen das immer ganz gerne mit auf der einen Seite für kompliziert ein Flugzeug, was du irgendwie auseinandernehmen kannst und dann hast du irgendwo ein Problem und du musst aber dieses Problem erstmal analysieren. Du brauchst dazu ein gewisses Grundwissen, aber du musst vor allem auch verschiedene Cases testen. Ja? Das ist so ein kompliziertes Ding sozusagen. Komplex wäre ein Teller Spaghetti mit Tomatensauce drauf, wenn du ein weißes Hemd anhast. Du weißt grundsätzlich, wie Spaghetti funktionieren, wie sie sich bewegen und trotzdem kannst du nicht in der exakten Situation vorhersagen, ob die sicher ist oder nicht, die du jetzt gerade isst. Das heißt, du musst so ein bisschen testen. Ne? Das heißt, die sind nicht unbedingt riesig, die Probleme, aber sie müssen einen gewissen Komplexitätsgrad haben.
Was man sich sicher sein kann, wenn man Spaghetti isst, ist sicher, dass wenn man ein weißes Shirt dann hat, dass man sich wahrscheinlich selbst anpatzt, aber das ist ein anderes Thema. Bleiben wir mal beim Thema OKRs. Und zwar, jetzt sind wir quasi da angekommen, wo wir die Fachabteilung ausgewählt haben, wo es Sinn macht. Wir haben diese Cases identifiziert und wenn wir jetzt aus der Sicht vom Management drauf schauen, dann ist es ja auch immer wichtig, dass die Ziele, die wir dann definieren, auch messbar sind. Und auch natürlich für das Management und für die Mitarbeiter, dass sie realistisch sind und erreichbar. Wie geht man da genau vor?
Genau, tatsächlich messen wir nicht unbedingt die Ergebnisse bei OKR. Also Objectives, das sind im Prinzip unsere Ziele, die wir uns setzen, ja. Objectives sind nicht messbar. Objectives sind nicht KPI-gebunden, Objectives sind nicht an irgendeinen Bonus gebunden oder an irgendeinen Erfolg, sondern Objectives sind im Prinzip nur ein Schritt auf dem Weg, die Strategie irgendwie umzusetzen und unseren jährlichen Zielen ein bisschen näher zu kommen. Und das Wichtigste bei OKR ist tatsächlich, dass wir ein gemeinsames Verständnis dafür entwickeln, ob das, was wir inhaltlich erreicht haben, uns weiterbringt oder nicht. Das heißt, wir entfernen uns da sehr, sehr bewusst von Zahlen. Es ist grundsätzlich vollkommen in Ordnung, wenn es KPI gibt, ja, und wir können uns auch an denen orientieren. Und wenn wir sehen, eins der KPIs hängt total im Keller, dann kann es durchaus Orientierung sein, dass wir dazu ein Objective formulieren. Aber Objectives per se sind ganz, ganz bewusst nicht messbar, sondern es geht darum, inhaltlich auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Das ist das, was OKR lernt. Was wir messen allerdings sind die Key Results. Das ist aber ein anderes Thema, weil daran kann, also die Key Results sind deswegen messbar, damit ein Team tatsächlich einschätzen kann und lernen kann, wie viel es umsetzen kann innerhalb von einem Zyklus und welche Hebel am besten funktioniert haben. Das heißt, wo es sich gelohnt hat, Arbeit reinzustecken, wo man vielleicht einen extrem smarten Weg gefunden hat, der einen extrem großen Einfluss hatte und wo man einfach das genau das nicht gefunden hat. Das heißt, Key Results und die Messbarkeit darin, weil ja, wir sprechen bei OKR von einem agilen Framework, das heißt, es ist immer irgendwo empirisch. Key Results sind deswegen messbar, damit Teams ihren eigenen Handlungsraum und ihre Selbstwirksamkeit im Prinzip kennenlernen.
Hast du da ein ganz konkretes Beispiel, dass es hundertprozentig greifbar ist? Also welches OKR zum Beispiel definiert worden ist und wie ihr da genau vorgegangen seid?
Stell dir vor, du hast ein Objective, was sagt, wir wollen bei Google auf Nummer 1 gefunden werden. Ja? Irgendwie ein relativ klares Ziel. Je nachdem, wie nah man da dran ist, ist es auch durchaus realistisch, dass man es in 3 Monaten schafft. Okay, das wäre jetzt sogar auch messbar, ne? Das wäre klar bewertbar. Trotzdem funktioniert es an sich als Beispiel. Das heißt, du hast ein ganz, ganz klares Ergebnis, was du erreichen möchtest. Und die Key-Results darunter könnten jetzt auf der einen Seite sein, dass du irgendwie so und so viel SEO-Maßnahmen oder dass du jede deiner Seiten SEO optimierst. Ja, das könnte irgendwie das erste Key-Result sein. Das heißt, du misst, wie viele Seiten insgesamt habe ich, wie viele davon sind schon SEO-optimiert. Das nächste könnte sein, dass ich so und so viele Backlinks habe. So kann man da im Prinzip rangehen. Das heißt, ich überlege mir am Anfang ganz, ganz klar, okay, wie viele Backlinks bräuchte ich denn, damit das tatsächlich eine Auswirkung hat? Und dann setze ich mir diese Zahl und versuche, da möglichst nah ranzukommen. Wenn ich nur 70% davon erreiche, ist es in der Regel okay, weil ich mir die Zahl so hoch gesetzt habe, dass auch 70% theoretisch schon gut genug sind, aber 100% halt der Knaller wären. Ne? Genau, so ungefähr kann man sich das vorstellen.
Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, jetzt wird zum Beispiel Ende des Jahres die Strategie für die nächsten 12 Monate definiert in einem Unternehmen. Jetzt haben wir daraus abgeleitet die OKRs für die nächsten 12 Monate. Wie sollte da genau die Überprüfung aussehen? Also in welchen Abständen überprüft man, ob die OKRs, die zum Beispiel letzte Woche definiert worden sind, überhaupt noch die richtigen sind? Wie geht man da genau vor?
Genau, du wirst tatsächlich nicht die OKRs fürs ganze Jahr definieren, sondern nur für die ersten 3 Monate. Du arbeitest in diesen 3-Monats-Zyklen ganz bewusst, damit du nämlich genau nach 3 Monaten merkst, okay, hat das, was wir gemacht haben, einen Unterschied gemacht? Wie bewerten wir gerade unsere Situation? Wie viel näher sind wir an unser Jahresziel drangekommen? Und dann entsprechend nach 3 Monaten formulierst du dann das nächste Set, an dem man dann sehr, sehr gut erkennen kann, ob die Leute es gemerkt haben, dass sie in die richtige Richtung laufen oder ob sie ein Adjustment fahren wollen und was anpassen müssen.
Und jetzt klingt das natürlich alles sehr, sehr einfach, wenn wir da miteinander sprechen über die Einführung von OKRs. Aber erzähl gerne mal, jetzt sprichst du täglich mit großen, mittelgroßen Unternehmen, mit kleinen Unternehmen und hilfst diesen Unternehmen bei der Einführung von OKRs. Welche Fehler beobachtest du da konkret, was auf der Seite von den Unternehmen passiert?
Wenn wir es so machen dürfen, wie wir es wollen, dann habe ich schon gesagt, eines der wichtigsten Sachen ist, die Führungskräfte abzuholen. Häufig kriegen wir da nicht unbedingt die Chance zu und müssen das so ein bisschen along the way ausdiskutieren. Und das kann einen definitiv später beißen. Genau, also das Thema Führungskräftemandat und dafür zu sorgen, dass die wesentlichen Mitstreiter tatsächlich Mitstreiter sind. Ein anderes, in meinen Augen sehr, sehr präsentes Thema ist das Thema Kapazitätsauslastung der Mitarbeitenden. Ganz häufig wird OKR nicht in einem Moment der Ruhe und der geordneten Organisation eingeführt, sondern wenn gerade irgendwas Dramatisches passiert ist, wenn gerade eine andere große Transformation am Laufen ist, wenn man gerade grundsätzlich die Probleme tatsächlich schon wirklich laut merkt. Ja. Und dann sind typischerweise die Leute schon relativ ausgelastet und wir schaffen mit OKR im allerersten Moment mehr Aufwand. Weil wenn wir Strategie umsetzen, dann ist es ein Thema, was typischerweise vorher noch nicht so richtig stattgefunden hat bei den meisten Teams, wofür also im Arbeitsalltag keine Zeit gelassen wurde. Und das ist ganz normal, das ist okay. Es muss nur möglichst schnell realisiert werden, dass entsprechend vom aktuellen Arbeitspensum was gekürzt werden muss. Dass wir entweder die OKRs dazu nutzen, um Prozesse zu optimieren, auch die wir jetzt schon haben, um Prozesse zu automatisieren, oder wir müssen tatsächlich ganz bewusst Themen weglassen und lernen, besser zu priorisieren. Und wenn man das nicht macht, sondern OKR wirklich über ein Jahr lang immer noch als Mehraufwand wahrgenommen wird, dann wird irgendwann die Frustration riesig. Es ist zwar cool, wenn die Teams Erfolge feiern und merken, dass sie was umsetzen können und so weiter. Genau, aber es darf nicht für immer mehr Aufwand sein. Es muss einen festen Platz, also dieses Thema Strategie zum Leben zu erwecken, muss einen festen Platz im Arbeitsleben kriegen. Das ist, glaube ich, so eins der häufigsten Themen. Auch gerade, wenn wir OKR einführen, dann haben wir interne OKR-Coaches. Das heißt, wir wollen ja Unternehmen nicht langfristig von uns abhängig machen und finden es wichtig, dass die Unternehmen das auch selber tragen können und den Prozess begleiten und Hygiene im Prozess betreiben können. Und da springen uns tatsächlich häufig OKR-Coaches einfach ab, weil sie sagen, hey, ich kriege die Zeit dazu nicht. Und das ist super, super ärgerlich, gerade weil du, also es sind relativ zentrale Figuren, die ziemlich viel Wissen auch aufbauen natürlich über OKR. Das heißt, das kostet einfach Zeit und das muss dem Unternehmen, also auch dem Auftraggeber von Anfang an bewusst sein.
Und wenn du sagst, interne OKR-Coaches aufbauen, dann meinst du wirklich Mitarbeiter, die bereits beim Unternehmen arbeiten, dass die zusätzlich Zeit investieren, sich das Wissen rund um das Thema OKR anzueignen? Und hast du da irgendwie ein paar Beispiele oder ein Muster, das du erkennst, welche Mitarbeiter es machen sollten? Also sind es eher Mitarbeiter, die einfach in einer Fachabteilung sein, oder sind es Führungskräfte auf einer gewissen Ebene, oder ist es eigentlich bunt gemischt?
Es sollten tatsächlich keine Führungskräfte sein, einfach weil du als OKR-Coach so ein bisschen, ich sag mal, ein freies Radikal sein solltest, hierarchisch gesehen, zumindest im Prozess. Das heißt, es ist relativ schwierig, typischerweise, wenn eine Führungskraft darf auf keinen Fall für ihr eigenes Team OKR-Coach sein, und typischerweise ist es auch schwierig, wenn sie für andere Teams OKR-Coach ist, weil stell dir vor, du machst irgendwie eine Retrospektive, wo du wirklich offen sagen sollst, was nicht funktioniert hat an der Zusammenarbeit, was dich an irgendwelchen Sachen, die vielleicht von oben schlecht vorgegeben wurden, gestört hat und so weiter. Und als Moderator sitzt deine Führungskraft. Dann sprechen die Leute einfach nicht offen genug und locker genug. Plus, andersrum auch im Planning, du möchtest ja, dass die Leute selber formulieren, was ihre Ziele sind. Zwar natürlich aligned mit dem, was oben drüber steht, aber sie müssen das selber übersetzen. Und da darf einfach der OKR-Coach keine inhaltlichen Stakes drin haben. Der darf nicht führen, der darf nicht sagen, aber ihr solltet eher in die und die Richtung gehen. Dazu darf man die Führungskraft natürlich mit reinnehmen ins Planning, und dann kann die als Teil des Teams argumentieren, aber sie darf auf gar keinen Fall in der Moderationsrolle sein. Genau, deswegen Führungskräfte nicht, ansonsten ist es tatsächlich ziemlich egal. Mir ist wichtig, dass OKR-Coaches von vornherein ein gewisses agiles Mindset haben, weil das Schwierigste beizubringen ist, wenn das parallel das ist, was du im Unternehmen beibringen musst. Genau, deswegen, die Leute sollten da schon ein bisschen Frontrunner sein, sage ich mal. Alles andere kann man absolut beibringen. Auch das kann man trainieren, ist aber nicht die beste, effizienteste Art.
Was verstehst du genau unter einem agilen Mindset?
Ein agiles Mindset bedeutet mehrere Sachen, aber in meinen Augen vor allem, dass man mutig ist, Neues auszuprobieren, dass man eine gewisse Fehlerkultur unterstützt, dass einem vollkommen klar ist, dass es besser ist, ein Zwischenergebnis schon mal feedbacken zu lassen, als eine Sache erst komplett fertig zu entwickeln, bevor man sie irgendjemandem zeigt. Dass man Transparenz leben möchte, also dass man wirklich sehr, sehr offen mit allem umgehen möchte, an was man arbeitet, was man so erreicht, was eben Fehler sind, wie gesagt auch, dass das gar nicht in Frage steht, und dass man versucht, fokussiert und allein zusammenzuarbeiten.
Spannend. Und jetzt wäre natürlich auch nochmal spannend, wenn du vielleicht berichten kannst, so aus der Praxis von einer Einführung von OKRs aus einem Unternehmen, so wie ist es eingeführt worden, in welchen Unternehmen ist es eingeführt worden, wo waren vielleicht die Herausforderungen und was hat es am Ende dann auch wirklich gebracht, sei es jetzt in Form von Zahlen vielleicht oder einfach in Form von, wie fühlen sich die Mitarbeiter intern, wie fühlen sich die Führungskräfte oder wie hat sich dadurch auch die Zusammenarbeit von verschiedenen Teams verändert? Das wäre nochmal extrem spannend.
Genau, wir haben ja bei relativ vielen Unternehmen inzwischen OKR eingeführt und wir haben ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen dabei gemacht. Ich würde sagen durchweg positive, sonst würden wir es irgendwann nicht mehr machen. Ne? Aber genau, ich habe zum Beispiel einen Case gerade, da arbeite ich mit dem Digitalisierungsteam von einem Unternehmen zusammen, die seit 5 Jahren nicht so richtig, richtig weit kommen, weil irgendwie relativ wenig Kundenorientierung da ist. Genau, auf jeden Fall Digitalisierungsteam, und die haben auch die Teamzusammensetzung ist jetzt gerade wieder ein bisschen frisch verändert. Wir haben da jetzt mit OKR angefangen und allein im Training und im Planning hat dieses Team das erste Mal wirklich miteinander gesprochen, haben sie das erste Mal ein Alignment wahrgenommen, und da war es allein schon bei diesem ganz anfänglichen Impuls so, dass die Führungskräfte am Anfang dabei waren, dann das Team alleine gelassen haben und am Ende wieder kamen, um sich anzuschauen, auf was für OKRs wir uns geeinigt hatten. Und die Führungskräfte danach zu mir kamen und meinten, das Team ist ja gar nicht wiederzuerkennen. Also die arbeiten jetzt schon so viel mehr zusammen, als sie es in den ganzen Jahren irgendwie geschafft haben. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Ding, was passiert. Teams einfach in die Situation gebracht werden, dass sie frei denken dürfen, dass sie gemeinsam Ziele committen dürfen. Das heißt, der Teamzusammenhalt ist definitiv stärker. Die Identifikation mit den Unternehmenszielen ist stärker, weil du verstehst, wie du es tatsächlich auf dich übertragen kannst, weil du scheinbar am Anfang endlose Diskussionen, sie sind nicht endlos, aber sehr, sehr lange Zeit damit verwendest, tatsächlich dieses Verständnis aufzubauen und sich auszutauschen mit den Führungskräften auch, was das denn konkret für dich bedeutet. Dann müssen die Führungskräfte das Team auch erstmal laufen lassen, ne? Und es kann durchaus sein, dass es irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr braucht, bis man wirklich gemeinsam alignte Ziele trifft. Aber das ist das, was man auch ganz, ganz klar merkt. Und ich habe es zum Beispiel bei einem Unternehmen eingeführt mit ungefähr 250 Mitarbeitenden, quasi Innovation Hub in der Automobilbranche. Da haben wir es innerhalb von einem halben Jahr komplett ausgerollt, was relativ schnell war. Und die sind auch relativ schnell dann auf eigenen Füßen gestanden. Die waren eh schon vom Mindset her sehr agil, deswegen war das möglich. Die arbeiteten mit Safe und kannten deswegen viele, viele Sachen mit Commitment, mit Rollenverständnis und so weiter, waren da schon da. Deswegen ging es so schnell. Und das Coolste, was ich da fand, war, die hatten gerade eine ganz, ganz frische Strategie. Und du hast einfach gemerkt, wie nach dem halben Jahr die Leute diese Strategie wirklich, wirklich verstanden hatten. Und so ein Jahr später, als ich nicht mehr drin war, kriegte ich die Nachricht, hey, wir haben gerade wieder hier und da was verändert und wir müssen uns irgendwie intern komplett umstrukturieren. Können wir mal ganz kurz challengen, wie wir jetzt die Teams aufbauen, die auch OKR-Sets haben. Weil wir uns typischerweise mit OKR-Sets am aktuellen Aufbau der Organisation orientieren. Das heißt, ein Team, was so als Team zusammenarbeitet, kriegt auch ein OKR-Set. Und wenn es umstrukturiert wird, dann müssen wir uns neu überlegen, wie bauen wir das OKR-Modell. Und da kamen die einfach intern schon auf einen super, super guten Vorschlag und hatten genau verstanden, wie dieses Unternehmen funktioniert, wie es funktionieren soll und wie auch OKR das unterstützen kann. Und das fand ich richtig cool, weil du einfach siehst, dass Leute ein Verständnis für die Organisation kriegen. Nicht nur inhaltlich, sondern auch wirklich darüber, wie ein Unternehmen zusammenarbeitet. Und das ist in meinen Augen echte Business-Agilität. Wenn jeder im Unternehmen mitdenken kann und unheimlich schnell reagieren kann auf wirklich drastische Veränderungen, das ist definitiv was, was mitkommt.
Sehr, sehr spannendes Beispiel. Und wir kommen jetzt auch schon langsam zum Ende. Deswegen habe ich noch folgende Frage für dich. Stell dir vor, du hast ein Unternehmen vor dir, das gerade OKRs einführen möchte. Und du hast ein Unternehmen vor dir, das bereits OKRs eingeführt hat, aber es noch nicht so gut läuft. Welche Tipps, jeweils einen, würdest du den Anfängerunternehmen geben und den Unternehmen, das schon ein bisschen fortgeschritten ist?
Jeweils einen, okay. Dem Unternehmen, was damit anfangen möchte, macht euch klar, welches Ziel ihr verfolgt. Warum ihr OKR einführen möchtet. Und sorgt dafür, dass es jeder, der es nutzen soll, versteht. Das für ein Unternehmen, was schon damit arbeitet, hinterfragt, ob die Leute tatsächlich verstanden haben, wie OKR aussehen soll. Typischerweise ist es eine fehlende Befähigung von den Mitarbeitenden und Führungskräften, die dafür sorgt, dass OKR nicht funktioniert.
Hanna, das waren zwei sehr gute Tipps zum Abschluss. Ich sage nochmal herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Alles Gute. Ciao.
Dankeschön. Ciao.
Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 2000 Personen, die hier regelmäßig zuhören und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen für dich mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren. Und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.